Hi, ich bin Luisa und wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, haben die Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Hamburg am Wochenende die historische Entscheidung gefällt, die Klimaneutralität von Hamburg auf 2040 vorzuziehen und das sozial gerecht und transparent.
Das war Luisa Neubauer von Fridays for Future. Hamburg hat per Volksentscheid sein Klimaschutzgesetz verbessert. Ein großer Erfolg für die Klimabewegung. Was jetzt in der Stadt passiert, gucken wir uns gleich zusammen an. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der TAZ und wir sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Mein Name ist Susanne Schwarz von der TAZ und heute spreche ich mit Verena Kern von Klimareporter. Hallo Verena.
Hi Susanne. Ihr hört die Folge vom 17. Oktober 2025 und das sind unsere Themen. Hamburg bekommt ein besseres Klimaschutzgesetz, ein Erfolg der Klimabewegung. Die Weltwetterorganisation meldet den größten Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre seit Beginn der Messungen. Und zum Schluss geht's darum, dass das Urlaubsreiseverhalten in Deutschland nicht besonders nachhaltig ist, obwohl die BürgerInnen sich das anders wünschen. Ob man aus diesem Dilemma irgendwie rauskommen kann, darüber reden wir gleich.
Genau, erstmal blicken wir nach Hamburg. Hamburg hat sein Klimaschutzgesetz verschärft, oder besser gesagt, die HamburgerInnen selbst haben ihr Klimaschutzgesetz verschärft. Am vergangenen Sonntag war nämlich der Volksentscheid der Volksinitiative Zukunftsentscheid erfolgreich. Der hat die Änderungen zur Abstimmung gestellt. Und hinter diesem Volksentscheid stecken unter anderem Fridays for Future, aber auch zahlreiche andere Verbände und Organisationen. Und wie gesagt, die hatten dabei Erfolg. 53% der abgegebenen Stimmen waren dafür. Das bedeutet zum Beispiel, dass das Zieldatum für die Klimaneutralität in Hamburg um 5 Jahre nach vorn gezogen wird, nämlich von 2045 auf 2040. 2045 muss ja nach geltender Gesetzeslage ganz Deutschland klimaneutral sein, ohnehin. Das war auch so wie Hamburgs Plan bisher. Und genau, Hamburg will jetzt eben doch ein bisschen schneller sein.
Ja, ein großer Erfolg, zumal der Volksentscheid nicht an eine normale Wahl angeschlossen war. Allerdings sehr wohl an noch einen anderen Volksentscheid. Von daher hatten vielleicht doch viele das Gefühl, das lohnt sich da hinzugehen zum Wählen. In Berlin, da gab es ja auch schon mal einen Klimavolksentscheid. Das war vor 2 Jahren und der ist gescheitert. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Da gab es zwar ganz knapp mehr Stimmen dafür als dagegen, aber es haben so wenig Leute mitgemacht, dass es trotzdem nicht gereicht hat. Ein Viertel der Wahlberechtigten hätte zustimmen müssen und das hat nicht geklappt. Und in Hamburg jetzt, wie gesagt, halt schon. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das inhaltliche Gründe hat. In Berlin ging es damals um Klimaneutralität bis 2030. Also von damals aus gesehen innerhalb von nur 7 Jahren, das kam vielleicht doch manchen unrealistisch vor oder als ob es nur unter Aufgabe von anderen ebenfalls wichtigen Zielen und Investitionen zu schaffen wäre. 2040 in Hamburg war da jetzt gemäßigter und eben erfolgreich.
Genau, und da gibt's auch schon Berechnungen, dass und wie das möglich wäre. Und zwar beauftragt vom rot-grünen Senat, also von der Hamburger Regierung. Die war da übrigens uneinig in Bezug auf den Volksentscheid. Also beziehungsweise eigentlich hatte sie vereinbart, sich zu dem Volksentscheid gar nicht, sich öffentlich halt so zurückzuhalten. Aber es war trotzdem klar, dass die Grünen sympathisiert haben und dass es aber in der SPD wirklich erbitterte GegnerInnen auch gab. Und speziell Finanzsenator Andreas Dressel hat sich dann doch immer wieder geäußert, betont, er äußere sich da als Bürger, nicht als Teil der Regierung. Ja, und hat halt vor den verheerenden oder aus seiner Sicht verheerenden Folgen des Zukunftsentscheids gewarnt. Und in rein finanzieller Sicht bestätigen die vom Senat beauftragten Berechnungen auch, dass da wirklich einiges anders werden muss, wenn Hamburg 2040 klimaneutral werden will. Und Das heißt natürlich, dass auch mehr Geld dafür fließen muss, ist ja klar. Und das Öko- und das Hamburg-Institut haben das untersucht. Und die kamen zu dem Schluss, dass die Klimaneutralität 2040 möglich wäre. Und dass es aber eben erhebliche Zusatzanstrengungen bedeuten würde, die je nach Ausgestaltung auch zu spürbaren Mehrbelastungen führen könnten für private Haushalte, für Unternehmen und den Landeshaushalt. Also machbar, aber kostet eben auch was.
Ja, also dem Gutachten zufolge muss das Gasnetz stillgelegt und das Fernwärmenetz schneller ausgebaut werden. In der Stadt sollte Tempo 30 gelten und die Autos müssten schneller nur noch elektrisch fahren. Das Netz der Busse und Bahnen müsste verdichtet und verbessert werden, ebenso wie das Radwegenetz. Die Industrie müsste fossile Energie durch Wasserstoff und E-Fuels ersetzen. Gebäudeheizungen müssten auf erneuerbare Energien umgestellt und der Ausbau von Wind- und Solarenergie beschleunigt werden. Also eigentlich alles bekannte Formeln, nichts Neues. Eben die bekannten Baustellen beim Klimaschutz, könnte man sagen.
Ja, das neue Hamburger Klimaschutzgesetz legt auch einen linearen Reduktionspfad für CO2 vor mit jährlichen Zwischenzielen. Also jedes Jahr geht es eben ein Stück weiter runter. Und bei Nichteinhaltung muss der Senat handeln. Über- oder Untererfüllungen von Zwischenzielen, die kann es schon geben. Die können über 5 Jahre verrechnet werden. Also wenn mal ein Jahr ein bisschen besser ist, kann dann, falls es im nächsten Jahr ein bisschen schlechter ist, da kann man das verrechnen. Also klare Regeln und auch ein bisschen Flexibilität, aber in Grenzen. Also man kann jetzt nicht die CO2-Grenzen überziehen und sagen, ja, das gleichen wir irgendwann in 20 Jahren mal durch Übererfüllung aus, die dann vielleicht kommt, was ja eher so ein Euphemismus ist für wir machen das nie, sondern das bewegt sich eben höchstens in engen Zeiträumen. Und ja, das macht es schon deutlich konkreter, als das bisherige Gesetz es vorgesehen hatte. Da gibt es nämlich nur ein Zwischenziel, nämlich für 2030, jetzt eben wie gesagt für jedes Jahr eine klare Vorgabe. Und ja, auch ganz interessant, die Reform sieht eine Pflicht vor, den Klimaschutz sozialverträglich zu gestalten.
Das ist natürlich ein Knackpunkt. Davor warnt zum Beispiel auch die Immobilienwirtschaft.
Ausgerechnet.
Ja, massiv waren die gegen den Zukunftsentscheid. Und die meinten halt, wenn das mit den Sanierungen der Gebäude schneller gehen soll, dann müssen die Unternehmen eventuell mehr Kredite dafür aufnehmen. Und das könnte zu noch stärker steigenden Mieten führen. Interessanterweise hat ausgerechnet der Chef vom Mieterverein in Hamburg abgewunken und es als Panikmache bezeichnet. Er meint, es sei ja gesetzlich geregelt und vor allem gedeckelt, in welchem Maß Modernisierungskosten auf MieterInnen umgelegt werden dürfen. Und die Modernisierung wiederum, das sei ja auch von Vorteil für die Mietenden, weil zum Beispiel die Heizkosten sinken.
Also ja, da wird jetzt im Nachgang in Hamburg noch viel ausgehandelt und viel ja, gestaltet werden müssen. Aber ich würde sagen, trotzdem steht diese Woche erstmal ja, steht da erstmal ein Erfolg für den Klimaschutz. Und bei unserem zweiten Thema ist das leider nicht der Fall. Im Gegenteil, die Weltwetterorganisation hat in dieser Woche ihr Treibhausgas-Bulletin vorgelegt. Das macht die WMO, also die Weltwetterorganisation, jedes Jahr, jeweils kurz vor den Klimagipfeln, so als Update für die Länder, die sich da zu den Klimaverhandlungen treffen, damit die wissen, wo wir gerade stehen. Und ja, allzu oft, aber auch dieses Jahr ist der Stand der Dinge eben wirklich beunruhigend. Und zwar ist es so, dass im vergangenen Jahr die CO2-Konzentration in der Atmosphäre so stark angestiegen ist, wie noch nie zuvor seit Beginn der regelmäßigen Messungen Ende der 50er Jahre. Und auch bei den anderen Klimagasen, Methan und Lachgas, gab es einen deutlichen Anstieg.
Um es mal konkret zu machen, und da muss ich jetzt mit ein paar Zahlen um mich werfen. In den 1960er Jahren, da lag der durchschnittliche jährliche Anstieg der CO2-Konzentration noch bei 0,8 ppm, also Parts per Million, Teilchen pro Million. im letzten Jahrzehnt, also 2011 bis 2020, da waren es schon 2,4 ppm pro Jahr. Und jetzt kommt der extreme Wert vom letzten Jahr. Da lag der Anstieg bei 3,5 ppm, also sehr, sehr, sehr viel mehr als noch vor wenigen Jahren. Einen so drastischen Anstieg habe es noch nie gegeben, sagt die WMO. Also nur einmal hat es zuvor einen extremen Anstieg gegeben, das war 2016. Damals lag der Zuwachs bei 3,3 ppm. Und das heißt, um das auch nochmal zu sagen, der CO2-Gehalt in der Atmosphäre hat 2024 einen Extremwert von 423,9 ppm erreicht. 423,9.
Ja, gucken wir uns mal die Gründe dafür an. Da nennt die WMO zum einen die, ja logisch, ne, die anhaltend hohen Treibhausgasemissionen, vor allem durch das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas. Also man könnte auch sagen, das fortgesetzte Scheitern beim Klimaschutz. Und zum anderen gab es letztes Jahr sehr viele Waldbrände, weil Extremwetter wie Dürren vermehrt auftreten. Und dadurch werden und wurden eben immer sehr viele Emissionen freigesetzt, denn die Wälder sind ja CO2-Speicher, die binden Kohlenstoff und erfüllen diese Funktion fürs Ökosystem eben viel weniger als in früheren Jahren. Und das gilt auch für die Ozeane, die bei steigenden Temperaturen weniger CO2 absorbieren können.
Ja, und damit entsteht so eine Art Teufelskreis. Davor warnt auch die WMO, weil wenn wir immer weiter CO2 und andere Treibhausgase ausstoßen, beschleunigt sich der Klimawandel und führt zu extremen Wetterbedingungen, deren Auswirkungen die Erderhitzung dann weiter befeuern. Und jetzt zu unserem dritten und letzten Thema, da geht's um Urlaubsreisen. Ja, und weil wir ein Klimapodcast sind, interessiert uns natürlich ganz besonders die Frage, wie ist es bei Urlaubsreisen eigentlich um die Nachhaltigkeit bestellt? Ist es den Leuten wichtig? Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Spielt Nachhaltigkeit mittlerweile eine größere Rolle, wenn Leute einen Urlaub planen? Gibt es da vielleicht einen Trend, dass man sagen kann, ja, da tut sich was? Ja, und zu diesen Fragen hat das Umweltbundesamt in dieser Woche eine neue Studie vorgelegt. Nachhaltigkeit bei Urlaubsreisen heißt sie. Und es ist nicht nur eine Umfrage, die nur eine Momentaufnahme liefert, sondern es war ein Forschungsprojekt, das über 3 Jahre lief. Gemeinsam mit der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. Das ist ein Verein, der seit 30 Jahren schon solche Reiseanalysen macht und sich anguckt, wie sich das Urlaubsreiseverhalten in Deutschland entwickelt.
Und was hat die Studie ergeben? Um gleich mit dem wichtigsten Ergebnis vielleicht einzusteigen. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft auch beim Urlaubsreiseverhalten eine riesige Lücke. Die gute Nachricht vielleicht ist, eine große Mehrheit der BundesbürgerInnen möchte gerne nachhaltiger reisen. Aber wenn man sich dann anschaut, wie ist denn dann das tatsächliche Reiseverhalten, da stellt man fest, ja, wirklich nachhaltiger geworden ist das eben nicht in den letzten Jahren. Und ich will da auch mal kurz die Zahlen nennen. Also gut 2/3 der Befragten, 67%, haben im Rahmen der Befragungen letztes Jahr angegeben, dass ihnen ökologische oder soziale Nachhaltigkeit beim Reisen wichtig oder sogar sehr wichtig ist. Und ja, das ist ein Wert, der in den letzten gut 10 Jahren auch immer weiter angestiegen ist. Also das Bewusstsein, das ist da und das wird sogar immer größer, dass Nachhaltigkeit eben eine wichtige und eine notwendige Sache ist, wenn wir unseren Planeten erhalten wollen.
Wobei, das muss man auch dazu sagen, die soziale Nachhaltigkeit, die ist den Leuten laut Studie wichtiger als die ökologische Nachhaltigkeit. Also faire Arbeitsbedingungen fürs Personal am Urlaubsort zum Beispiel oder dass man die einheimische Bevölkerung respektiert, solche Sachen. Da stimmen dann mehr Leute zu, als wenn es heißt, mein Urlaub soll möglichst ökologisch verträglich, ressourcenschonend und umweltfreundlich sein. Das ist auch ein ziemlich interessantes Ergebnis, finde ich.
Ja, und ausschlaggebend ist Nachhaltigkeit eigentlich fast nie, wenn Leute einen Urlaub planen. Nämlich laut der Studie nur in 3-5% der Fälle. Die Zahl der Reisetage und zurückgelegten Urlaubsreisekilometer, die sind in den letzten Jahren wieder stark angestiegen. Das liegt ja auch so ein bisschen auf der Hand, denn davor war ja Corona und während der Pandemie ist das natürlich alles stark zurückgegangen. Also das heißt, jetzt gibt es wieder mehr Fern- und Auslandsreisen. Und wenn man sich anguckt, wie weit die Leute für die Urlaubsreise fahren, also welche Distanz sie zurücklegen, dann ist da im Jahr 2023 aber sogar ein neuer Spitzenwert erreicht worden, der also sogar noch über dem Vor-Corona-Niveau liegt. Und längere Distanzen bedeuten in aller Regel ja, dass da irgendwie mehr Benzin oder Kerosin verbraucht wird, also irgendwie mehr fossiler Treibstoff verbraucht wird und damit entstehen auch mehr CO2-Emissionen.
Apropos Kerosin, die Studie zeigt auch, es wird wieder mehr geflogen. Na, konkret, die Anteile der Flugreisen liegen wieder auf einem ähnlichen Niveau wie 2019, also vor Corona. Zusammenfassend kann man sagen, das umwelt- und klimaschädliche Flugzeug ist bei Urlaubsreisen das beliebteste Verkehrsmittel, vor dem PKW sogar. Ja, und das heißt, die Zeiten von Flugscham wegen der Klimakrise, die sind wirklich vorbei. Das war offenkundig nur eine Phase. Es ist leider, leider nicht so, dass die Leute massenhaft aufs Fliegen verzichten, weil sie erkannt haben, dass sie damit das Klima in besonders starker Weise schädigen.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie man mit diesen Befunden umgeht. Also man kann es ja so oder so sehen, also entweder als große Heuchelei oder man kann sagen, seht her, die Leute wollen mehr fliegen und mehr reisen, die Nachfrage ist da und dann ist es halt auch okay, wenn die Nachfrage bedient wird. Das Argument kommt natürlich vor allem aus der Luftfahrtbranche und man kann aber auch sagen, wenn wir mehr Nachhaltigkeit beim Reiseverhalten wollen, dann können wir die Verantwortung nicht auf die BürgerInnen abwälzen und darauf warten, dass sie irgendwann mal für eine andere Nachfrage sorgen, sondern ja, die nutzen eben die Angebote, die vorhanden sind. Und natürlich vor allem dann, wenn der Preis stimmt. Und Fliegen ist ja oft ziemlich preiswert im Vergleich zum Zug zum Beispiel bei Fernreisen. Unter anderem, weil keine Steuer auf Kerosin erhoben wird. Also genau, da könnte man auch für andere Rahmenbedingungen sorgen, um einen Wechsel zu mehr Nachhaltigkeit hinzukriegen.
Die AutorInnen der Studie, die nennen noch ein weiteres Argument. Sie sagen, das finde ich sehr sympathisch, dass so viele Leute sich mehr Nachhaltigkeit beim Reisen wünschen. Das ist doch eigentlich ein tolles Potenzial für Reiseanbieter. Also sie könnten attraktive Angebote mit Nachhaltigkeit verbinden, also Reiseangebote entwickeln, die zu den planetaren Grenzen passen. Und sie hätten dann wirklich gute Aussichten, dass eine Menge Leute solche Angebote auch nutzen wollen. Schließlich muss die Tourismusbranche ja selber an Nachhaltigkeit interessiert sein, damit sie ihre eigene Geschäftsgrundlage nicht gefährdet. Ein kaputter Planet ist nun mal kein gutes Reiseziel.
Das stimmt. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gern und lasst uns eine Bewertung da oder Feedback. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und jetzt möchten wir noch den SpenderInnen danken, die das Klima-Update letzte Woche mit einer Spende unterstützt haben. Das waren Ralf Busberg, Annika Salmi und Kaspar Nickel. Ganz großes Dankeschön für eure Unterstützung.
Danke auch von mir und schönes Wochenende. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.